Interessant. Wenn die Bibel über die Folgen der Sünde spricht, dann denkt sie nicht nur an die gefallenen Menschen. Paulus sagt im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung unter der Sünde des Menschen leidet. Er schreibt in Römer Kapitel 8, Vers 18, »Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er uns in Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Soweit Römer Kapitel 8 aus der Guten Nachricht Bibel. Der Gran Chaco von Paraguay wird auch die grüne Hölle genannt. Es ist die Landschaft um den südlichen Wendekreis in Südamerika. Im Lexikon wird der Gran Chaco so beschrieben: Wald- und weidereiche ebene Landschaft im Zentrum von Südamerika zwischen dem Rio Paraguay und den Kordilleren. Das klingt sachlich und sogar lieblich. Man stellt sich da eine Landschaft mit grünen Wiesen, Bächen und Buchenwäldern vor, vielleicht ähnlich wie im Westerwald in Deutschland. Was das Lexikon hier aber nicht sagt, ist die richtige Erklärung der Begriffe. Der Wald ist ein zähes Dornengestrüpp mit Kakteen und stachligen Sträuchern. Die Weiden sind offene, sandige Inseln im Busch mit spärlichem Graswuchs, wobei das Gras meist braun und hart und bitter ist. Kühe jedenfalls mögen es nicht. Die Temperaturen steigen im Sommer auf 48 Grad im Schatten. Und Sommer sind etwa 9 Monate im Jahr. In dieser Zeit brennt die Sonne erbarmungslos auf das Land. Ein kühles Lüftchen am Abend gibt es kaum. Dafür braust oft tagelang ein heißer, sengender Nordsturm vom Äquator über dem Busch und trocknet die letzten Wasserreserven aus. Dürrezeiten von mehreren Monaten sind nicht selten. Dann verbrennt das Gras und das Vieh verdurstet massenweise. Wasser ist etwas sehr Kostbares im Chaco. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts galt diese Gegend als eine nicht nutzbare Landfläche, auf der es keine Bauern und Siedler aushalten konnten. Auf einem Gebiet so groß wie Westdeutschland lebten weiter niemand als 600 Lengua-Indianer, als Jäger und Sammler. Mehr konnte das riesige Land nicht ernähren. Oft töteten die Indianer ihre Kinder, weil sie nicht genug Nahrung, Wild und Früchte im Busch und den Grascampen vorfanden. Vielleicht erklärt diese Beschreibung etwas besser, weshalb der Gran Chaco auch die grüne Hölle heißt. 1928 kamen die ersten deutschen Siedler in diese menschenleere Gegend. Sie hatten Kanada verlassen und suchten hier eine neue Heimat. 2 Jahre später gesellten sich weitere Mennoniten aus Russland und Sibirien dazu. Es waren Bauern, die vor dem Kommunismus geflohen waren. Für sie hieß es nur, entweder das Land zu bewirtschaften oder zu sterben. Nirgendwo sonst schien es einen Platz auf dieser Welt für sie zu geben. Ich kam im Jahr 1968 das erste Mal in die Kolonien des Chaco von Paraguay. Das war schon fast 40 Jahre nach den mörderischen Anfangsjahren. Trotzdem war das Leben noch sehr hart. Mühsam wurde der Busch gerodet, zuerst mit der Hand, dann Stück um Stück mit Maschinen. Wegen der großen Hitze mussten die Bauern die Felder oft nachts bestellen. Die Rinder liefen anfangs frei im Busch umher und mussten mit Pferden gesucht und zusammengetrieben werden. Bei anhaltender Trockenperiode fuhren die Bauern das Wasser für die Kühe in Tonnen von weit herbei. Der Transport der Personen und Güter geschah mit Pferdewagen. Alle Arbeiten im Busch, beim Fällen der Bäume, beim Bestellen des Ackers und beim Ernten, mussten die Siedler bei größter Hitze buchstäblich im Schweiße ihres Angesichts verrichten. Und doch gab es Jahre, wo sie keine Ernte einbrachten. Die Trockenheit und der Nordsturm hatten das Getreide verbrannt und die Heuschrecken hatten die Aussaat aufgefressen. Der Chaco ist ein anschauliches Beispiel von dem, was Gott zu Adam sagte, nachdem er in Sünde gefallen war. Da heißt es in 1. Mose 3, Vers 17, »Dein Acker soll verflucht sein, Dornen und Disteln werden darauf wachsen. Dein Leben lang wirst du hart arbeiten müssen, damit du dich von seinem Ertrag ernähren kannst. Viel Mühe und Schweiß wird es dich kosten. Zuletzt aber wirst du wieder zur Erde zurückkehren, von der du genommen bist.« Der Kampf ums Überleben, um Nahrung und Obdach ist eine direkte Folge der Sünde des Menschen. Darüber wollen wir uns heute noch weiter unterhalten. Sünde hatte Folgen für den Menschen. Er wurde aus dem Paradies vertrieben und musste auf einem verfluchten Acker mit Mühe und Arbeit für seinen Lebensunterhalt sorgen. Aber auch die Tiere und Pflanzen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Krankheit und Tod, Gefahren und Kampf waren auch zu ihnen gelangt. Selbst der Himmel und die Erde, ja die gesamte Schöpfung, musste die Konsequenzen der Sünde des Menschen tragen. Sehen wir zuerst, wie der Sündenfall den Himmel verändert hat. In Epheser 6, Vers 11 und 12 schreibt Paulus, »Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Der Himmel und der Raum zwischen Himmel und Erde war zu Beginn von Engeln bewohnt. In der Bibel finden wir Andeutungen, dass Satan einmal ein vornehmer Engel Gottes war. Irgendwann wurde er stolz und wollte sich an die Stelle Gottes setzen. Weil er nur ein Geschöpf und kein Schöpfer war, konnte er sich nicht gegen Gott behaupten. So wurde er aus dem Himmel vertrieben. Bei seinem Fall nahm Satan ein ganzes Heer aufständischer, rebellierender Engel mit sich. Seitdem ist die Luft, der Raum zwischen Himmel und Erde, das Herrschaftsgebiet Satans. Von hier aus greift er auch uns Menschen auf dieser Erde an. Er verführt uns, will uns von Gott und seinen Geboten fernhalten. Sein Ziel ist es, uns mit ihm ins Verderben zu reißen. Die Bibel zeigt, dass es außer Satan böse Geister und mächtige, unsichtbare Wesen gibt, die in der uns umgebenden Luft wohnen. Wir glauben, dass diese Geister tatsächlich existieren und auch den Menschen angreifen. Sie können sogar Gegenstände bewegen und Laute verursachen. Die Geschichten von den Schlossgespenstern sind gar nicht so weit hergeholt. Diese bösen Mächte haben noch eine gewisse Freiheit, die sie nutzen, um den Menschen zu verführen und gegen Gott und seine Gebote aufzustacheln. Seit Adam und Eva in Sünde fielen, sind sie und alle ihre Nachkommen diesen feindlichen, widergöttlichen Mächten ausgeliefert. Jetzt werden wir angegriffen. Wir müssen gegen den Teufel und seine bösen Geister in der unsichtbaren Welt kämpfen. Dafür hat Gott uns extra Waffen zur Verfügung gestellt. Feindliche Mächte und Gewalten zwischen Himmel und Erde beherrschen jetzt diese dunkle Welt. Und erst am jüngsten Gericht werden die Dämonen verurteilt und in den Feuersee geworfen. Zweitens, die Erde wurde verflucht als Folge der Sünde. Nicht nur die Atmosphäre, das All veränderte sich durch die Sünde, sondern auch unsere Erde. Mit der Erde meinen wir die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Die gesamte Schöpfung ist mit dem Menschen gefallen. Sie ist hinfällig, vergänglich und leidet Qualen. Ich erwähnte schon die Situation im Chaco von Paraguay. Nicht nur der Mensch leidet hier im sandigen, trockenen Boden unter der Hitze und der Dürre, sondern das ganze Land, die Pflanzen und die Tierwelt sind betroffen. Die Bäume und das Gras verdorren, das Wild hat nichts mehr zu fressen und zu saufen und geht ein. Von dem Fluch, der auf der Erde lastet, merken wir aber auch etwas, wenn die Vulkane in den Anden zum Leben erwachen. Wenn sie ihre glühende Lava ausspeien und die Städte und Wälder bedrohen. Vom Fluch, der auf der Erde lastet, merken wir etwas, wenn die Erde zu beben beginnt und hunderte Häuser einstürzen und dabei die Menschen unter sich begraben, oder wenn im Frühjahr die Flüsse steigen und Felder und Dörfer überschwemmen. Als Folge der Sünde für die Schöpfung können wir auch den Raubbau in der Natur und die Vernichtung der Umwelt durch den Menschen sehen. Die Schöpfung leidet nicht nur unter dem Fluch Gottes, sondern auch unter dem Egoismus, der Habsucht und der Sünde des Menschen. Die Zerstörung hat es vor dem Sündenfall nicht gegeben. Da herrschte noch Harmonie und Frieden zwischen Gott und dem Menschen und der Natur im Garten Eden. Egal, was wir als Ursache für diese Vergänglichkeit ansehen, Alles hat seinen Ursprung mit der Sünde. Menschen, Tiere, Pflanzen und selbst die Erde leiden und scheinen zu stöhnen unter der Sünde des Menschen und dem Fluch Gottes. Die Bibel deutet jedoch an, dass auch die gefallene Schöpfung eines Tages mit den erlösten Menschen wieder restauriert werden soll. In Römer 8, Vers 22 schreibt Paulus: Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch vor Schmerzen stöhnt wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir, denen Gott doch schon als Anfang des neuen Lebens seinen Geist gegeben hat, warten sehnsüchtig darauf, dass Gott uns als seine Kinder bei sich aufnimmt und uns vom Fluch der Vergänglichkeit befreit. Also noch leidet die Schöpfung und stöhnt unter der Sünde des Menschen und wartet auf die Erlösung. Drittens, vor allem aber leidet der Mensch unter den Folgen der Sünde. Er hat schließlich das Paradies verloren. Nun lebt er fern von Gott auf einer verfluchten Erde. Hier ist er dem Bösen und der Vergänglichkeit ausgesetzt, der Krankheit, dem Leiden, dem Tod. Mit ihren Sünden und Bosheiten machen die Erdenbürger sich gegenseitig das Leben schwer. Mit ihrem Egoismus und ihrer Habsucht zerstören sie ihr Umfeld und sich selbst. Man lebt in Ungewissheit und Angst in Bezug auf seine Zukunft. Und den Sinn des Lebens kennt man nicht mehr. Alle suchen ihr Glück in Drogen, in Sex, in Luxus und Vergnügen. Und man findet sich unglücklich und gebunden in seinen eigenen Süchten und Begierden wieder. Der Mensch sucht in den verschiedenen Religionen und forscht in spirituellen Tiefen nach dem Weg zu sich selbst, zu Gott und zum Paradies. Aber die meisten Sucher bleiben leer. Jedermann wünscht sich Gesundheit und ein langes Leben auf dieser Erde, aber die Körper sind schwach und immer mehr Krankheiten machen das Leben zur Qual. Schließlich wird man alt und hinfällig, ist eine Last für die anderen und verlässt enttäuscht und voller Angst diese Erde. Dazu erwartet die Toten dann in der Ewigkeit das Gericht Gottes, die Strafe für ihre Sünden und die ewige Verdammnis. Der Fluch der Sünde lastet schwer über der Menschheit, über ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Überall sind die Folgen des Ungehorsams gegen Gott zu sehen, in der Schöpfung, im Universum, auf dieser Erde und unter uns Menschen. Wir haben die Herrlichkeit, die Unschuld und die Gotteserkenntnis verloren und sind unverständlich, unweise und korrupt geworden. Es ist, wie die Bibel sagt in Römer 3, Vers 10, kein Mensch kann vor Gott bestehen, keiner ist verständig und fragt nach Gottes Willen. Und Vers 23, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Fast alles Leid auf dieser Erde ist auf die Sünde zurückzuführen. Als die ersten Menschen im Paradies Gottes Gebot missachteten und nach der Frucht des Baumes griffen, ahnten sie nicht, welche Konsequenzen das noch nach Jahrtausenden für sie und die gesamte Schöpfung haben würde. Aber so wie die Sünde der ersten Menschen ihre Folgen hatte, so hat jede unserer Sünden heute, jeder Ungehorsam Gott gegenüber seine Folgen. In der Familie, in der Gesellschaft, dem Umfeld und sogar für spätere Generationen. Nicht umsonst warnt uns die Bibel vor der Sünde. Als ein habgieriger Mann vor vielen Jahren meinen Vater ermordete und beraubte, wusste er nichts von meiner Mutter, meinen Brüdern und mir. Trotzdem brachte seine Tat großes Leid über unsere Familie. Meine Mutter stand ohne Schutz und Hilfe allein da in einer sehr schweren Zeit. Unser Einkommen ließ es nicht zu, dass wir eine bessere Ausbildung und einen leichteren Start ins Leben bekamen. Wir drei Jungen wuchsen ohne Vater auf, der uns verteidigt, beraten, ermutigt und beigestanden hätte. Vieles in unserer Familie wäre anders gelaufen, wenn wir einen Vater gehabt hätten. Sicher würden auch heute unsere Kinder und dann ihre Kinder an einem anderen Platz stehen, wenn mein Vater nicht ermordet worden wäre, als ich noch selber ein Kind war. Verbrechen haben oft Auswirkungen über Generationen hinweg. Gerade las ich im Brief von einer Frau, wie sie als Jugendliche sexuell belästigt wurde. Dieses Erlebnis hat sie viele Jahre lang begleitet. Sie hatte mit Angstzuständen, Bitterkeit und Selbstvorwürfen zu kämpfen und hat nie geheiratet. Wie anders hätte ihr Leben verlaufen können, wenn ihr nicht ein skrupelloser Mann seinen Willen hätte aufzwingen wollen. Aber es müssen gar nicht einmal die großen, schweren Sünden wie Raubmord, Überfälle, Gewaltanwendung sein, um andere Menschen zu verletzen und zu zerstören. Manchmal sind es boshafte Reden, abfällige Worte, Verweigern einer Hilfe, Kleinigkeiten, die zu schweren, weitreichenden Folgen führen können. Sünde erscheint uns nur harmlos und unbedeutend, wenn wir selber sie begehen. Wenn wir aber die Wirkungen der Sünde in unserem eigenen Leben erfahren, merken wir, welch eine zerstörerische, zerreißende und vernichtende Gewalt im widergöttlichen Verhalten der Menschen liegen kann. Wir beten noch. Herr, wir sehen, wie furchtbar und folgenschwer die Sünde sein kann. Viel zu oft nehmen wir die Sache leicht und denken bei einem Fehltritt, dass es unsere private Angelegenheit sei. Wirke du, dass wir eine heilige Scheu vor der Sünde bekommen, wir selber und auch die Mitmenschen in unserem Land und Volk. Danke, dass du uns durch Jesus Christus vom Fluch der Sünde und der Vergänglichkeit befreien willst. Amen.